Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr, Schweizer Radio DRS 1, «Echo der Zeit». Die Themen: Der neue Bischof von Chur will auf seinem bisherigen konservativen Kurs bleiben. Gegen die Bergbahnen Zermatt wird eine Strafanzeige eingereicht. In Algerien sind bei einem Bombenanschlag 30 Personen getötet worden. Später dann: hausgemachter Spaltpilz. In Italien fordern linke Bürgermeister mehr Härte gegenüber Bettlern und Obdachlosen. Parteigenossen protestieren. Unmögliche Holzkonstruktionen, Augenschein an der ETH Lausanne, wo Holz nicht einfach heimelig ist, sondern ein Hightech-Baustoff. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
660.000 Katholikinnen und Katholiken im Bistum Chur haben einen neuen Bischof. In der Klosterkirche von Einsiedeln wurde Vitus Huander feierlich ins Amt eingesetzt. Geweiht wurde er unter anderem von seinem Vorgänger Amédée Grab. Huander machte bei der Weihe zum Bischof deutlich, dass von ihm keine Abweichung vom konservativen Kurs zu erwarten sei.
Ich stehe auch mit meinem unmittelbaren Vorgänger einfach auf dem Boden der Kirche. Ich will das, was die Kirche will, und versuche das zu verwirklichen, was uns die Weltkirche vorgibt. Also in dem Sinn gibt es nicht wer weiß was für Erneuerungen, sondern einfach das, was die Kirche will und was die Kirche versteht.
Vitus Huander war am 6. Juli zum neuen Kurabischof gewählt worden. Die Amtseinsetzung fand in Einsiedeln statt, weil die Kathedrale von Chur restauriert wird. Im österreichischen Wallfahrtsort Mariazell hat Papst Benedikt XVI. Vor Zehntausenden eine Messe gefeiert. In seiner Predigt beklagte das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche die Orientierungslosigkeit vieler Menschen. Vor der berühmten Marienstatue des Wallfahrtsorts mit dem Jesuskind forderte der Papst außerdem, Europa müsse kinderfreundlicher werden. Am Abend reist der Papst dann wieder nach Wien. Die SP-Fraktion will die Lex Koller nur dann abschaffen, wenn der Bundesrat wirkungsvollere Maßnahmen gegen die Bodenspekulation festlegt. Ohne solche Alternativen wäre die Abschaffung problematisch, findet die SP. Der Bundesrat möchte die Lex Koller streichen, damit Ausländer künftig keine komplizierten Bewilligungen mehr brauchen, wenn sie ein Grundstück kaufen wollen. Gegen die Bergbahnen Zermatt wird Strafanzeige eingereicht, und zwar vom Bundesamt für Verkehr. Die Bergbahnen haben im Juni mit dem Bau einer neuen Sesselbahn begonnen, obwohl der Bund weder die Konzession noch die Baubewilligung erteilt hatte. Bereits wurden Bäume gerodet, die Fundamente für die Masten teilweise erstellt und die Bergstation betoniert. Die Bauarbeiten an der Sesselbahn sind zurzeit eingestellt. Man hoffe, so die Bergbahnen Zermatt, dass die Konzession in den nächsten beiden Wochen erteilt wird. Auf dem Bundesplatz in Bern haben am Nachmittag rund 1000 Personen gegen neue Atomkraftwerke in der Schweiz demonstriert. An der Aktion ließen sie Hunderte von Weckern schrillen, um symbolisch eine Energiewende einzuläuten. Atomstrom sei nicht die Lösung einer klimaneutralen Energieversorgung, sagte die Präsidentin der Grünen, Ruth Genner. Mit effizienteren Geräten lasse sich die eine Hälfte des Atomstroms einsparen, die andere Hälfte könne durch erneuerbare Energien ersetzt werden. Die beiden weltgrößten Erzeuger von Treibhausgasen, China und die USA, haben erstmals formell dem Ziel zugestimmt, die CO2-Emissionen global zu senken. Darauf einigten sie sich beim Gipfel der Pazifikanrainerstaaten APEC in Sydney. Die Welt müsse den zunehmenden Ausstoß von klimaschädlichen Gasen verlangsamen, stoppen und schließlich umkehren, hieß es in der Erklärung. Ein konkretes Ziel wurde jedoch nicht genannt. Umweltschützer kritisieren dies als völlig unzureichend. Bei einem Bombenattentat auf eine Kaserne in der Nähe von Algier sind fast 30 Menschen ums Leben gekommen. In der Kaserne sind Einheiten der algerischen Marine untergebracht. Bereits vor 2 Tagen sind bei einem Anschlag 22 Menschen getötet worden. Dieser Anschlag galt offenbar dem algerischen Präsidenten Bouteflika. Wegen der Krise an den Immobilien- und Kreditmärkten will die größte US-Hypothekenbank, die Bank Countrywide, bis zu 12.000 Stellen streichen. Dies entspricht fast einem Fünftel der Beschäftigten, wie das Unternehmen mit Sitz in Kalifornien mitteilt. Der Stellenabbau ist der mit Abstand größte eines einzelnen Konzerns in der jetzigen US-Immobilienkrise. Dieser hat bereits Zehntausende von Arbeitsplätzen in den USA vernichtet und zu großen Verlusten an den internationalen Aktienbörsen geführt. Die EU zahlt wieder direkte Finanzhilfe an die Palästinenserregierung. Dies bestätigte EU-Außenkommissarin Benita Ferrero-Waldner. Möglich wurde dies durch das Ausscheiden der Hamas aus der Regierung. Geld werde aber nicht nur direkt an die Regierung fließen, man werde auch notleidende Menschen unterstützen. Allein bis September sollen dafür 400 Millionen Euro ausgegeben werden, sagte Ferrero-Waldner. In Budapest haben mehr als 10.000 Menschen gegen das Sparprogramm der Regierung demonstriert. Sie marschierten durch die Stadt bis vor das Parlamentsgebäude. Zugleich bestätigte ein Gericht, dass am 20. November ein Schadensersatzprozess gegen Regierungschef Giorgiani beginnt. 200 Personen hatten gegen ihn geklagt, weil Giorgiani über die Situation der Staatsfinanzen gelogen hatte, um wiedergewählt zu werden. Eine Zusammenfassung der Sportereignisse nun von Ricarda Simonet.
Zwei weitere Medaillen für die Schweiz an der Mountainbike-Weltmeisterschaft in Schottland. Ralf Neff gewann Silber, Johann Vogel Bronze. Christoph Sauser wurde Sechster. Klarer neuer und auch alter Weltmeister ist der Olympiasieger Julien Absalon aus Frankreich. Bei den Frauen gewann die Russin Irina Kalentjeva. Petra Henzi stürzte gleich nach dem Start und wurde 13. Zweiter Sieg für Andreas Küttel an einem Skispringen des Sommer-Grand Prix. In Hakuba, Japan, gewann er vor den einheimischen Shohei Tokimoto und Noriaki Kasai. Küttel, nun Vierter in der Zwischenwertung nach 7 Springen, war der einzige Top-10-Athlet, der die Reise nach Japan antrat. Formel 1, Dominanz von McLaren im Qualifikationstraining zum Großen Preis von Italien in Monza. In der ersten Reihe starten morgen Fernando Alonso und Lewis Hamilton, gleich dahinter Felipe Massa im Ferrari und Nick Heidfeld im BMW Sauber und in der dritten Startreihe, der gleiche Mix, Kimi Räikkönen Ferrari und Robert Kubica BMW Sauber. Noch ein Ausblick auf heute Abend. Das zweite Halbfinalspiel der Tennis US Open mit Roger Federer gegen den Russen Nikolai Davidenko beginnt um ca. 21 Uhr. Auch kurz davor um diese Zeit das EM-Qualifikationsspiel im Fußball, Weltmeister Italien gegen den WM-Zweiten Frankreich.
Schweizer Radio DRS 1. Im Echo der Zeit geht es weiter mit diesen Themen. Stellungnahme der GPK-Präsidentin Lucrezia Meyer-Schatz weist die Filz-Komplott und anderen Vorwürfe zurück. Wahl ohne Hoffnung. In Guatemala bewerben sich 14 Männer und Frauen ums Präsidium, doch niemand überzeugt das Volk. Hochkonjunktur für Repressionsparolen. Linke Bürgermeister in Italien entdecken die Law-and-Order-Politik. Und Renaissance des Holzes, dem Baustoff der Vergangenheit, wird eine große Zukunft verheißen. Echo der Zeit. Der Wirbel in Bern war groß diese Woche. Ein angeblicher Geheimplan, angebliche Komplotte und ein offizieller Bericht sorgten für riesige Aufregung in der Bundespolitik. Im Kreuzfeuer der Kritik steht mittlerweile auch die Geschäftsprüfungskommission GPK des Nationalrats selbst, die ihre Untersuchung rund um den Abgang des ehemaligen Bundesanwaltes Valentin Roschacher am Mittwoch präsentiert hatte. Nicht professionell und tendenziös sei ihre Arbeit, so der Vorwurf. Im Zentrum der Kritik die Präsidentin der GPK-Subkommission Lucrezia Meyer-Schatz. Sie war Gast in der Samstagsrundschau und nahm Stellung zu den Vorwürfen heute Mittag. Der Bericht von Monika Zumbrunn.
Zurzeit liegen mehr Fragen als Antworten auf dem Tisch. Der GPK-Bericht analysierte den Umgang von Justizminister Christoph Blocher mit der Bundesanwaltschaft und insbesondere auch die Umstände des Abgangs von Bundesanwalt Valentin Roschacher und rügte danach den Justizminister deutlich. Er habe seine Kompetenzen in verschiedenen Fällen überschritten und das Prinzip der Gewaltentrennung verletzt. Daraufhin holte die Partei von Bundesrat Blocher zum Gegenangriff aus. Unvollständig und einseitig sei der Bericht und CVP-Nationalrätin Lucretia Meyer-Schatz, Präsidentin der Subkommission der GPK, sei befangen. Lucretia Meyer-Schatz kontert die Filzvorwürfe der SVP.
Es sind ein paar Exponenten von einer Partei, die den Vorwurf machen. Und das gehört sehr wohl zu einer Strategie zum Ablenken von den Kernproblemen. Und wenn man einfach jetzt auf eine Person oder auf eine Institution wie eine GPK schießt, dann ist es zum Ablenken von den Fragen, von den essentiellen Fragen, die wir aufwerfen in unserem Bericht. Und diese Fragen heissen Gewaltentrennung. Kann sich ein Bundesrat, der Minister ist und Justizminister, leisten, die Gewaltentrennung nicht einzuhalten?
Diese Frage gelte es vor allem zu klären und dazu sei die GPK als oberstes Aufsichtsorgan des Parlaments da. Ein weiterer Vorwurf der SVP, es gebe ein Komplott gegen Bundesrat Blocher, der GPK-Bericht sei Teil davon und politisch motiviert. Dass der Bericht kurz vor den Wahlen veröffentlicht worden sei, sei kein Zufall. Falsch, sagt Lucretia Meyer-Schatz.
Wir halten nicht aus politischen Gründen einen Bericht zurück. Das kann nicht angehen, weil dann würden wir uns auch wieder politisches Kalkül vorwerfen.
Die Subkommission arbeitet nun weiter, allerdings unter schwierigen Umständen.
Das politische Klima ist ein Klima, das mit Angst auch geprägt ist. Und das bedauere ich außerordentlich. Führt dazu, dass zahlreiche Indiskretionen überall passieren. Das verunmöglicht ein seriöses Arbeiten. Die Indiskretionen kommen von allen Ecken. Und gegen die anzutreten, ist sehr schwierig.
Bis Ende November soll der Bundesrat nun Stellung nehmen zum Bericht der GPK. Die Parteien wollen nicht so lange warten. SVP und FDP verlangen eine dringliche Debatte in der kommenden Session. Die SVP über die Arbeitsweise der GPK, die FDP über die Gewaltentrennung. Den staatsrechtlich zentralen Punkt im GPK-Bericht, der den ganzen Wirbel ausgelöst hat.
Ein Bericht von Monika Zumbrunn. Stellen Sie sich vor, es finden Wahlen statt und niemand interessiert sich dafür. Ganz so schlimm ist es zwar nicht, wenn morgen im mittelamerikanischen Land Guatemala ein neuer Präsident gewählt wird, aber gemäß einer Umfrage hält die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler niemanden der 14 Kandidaten und Kandidatinnen für fähig, dem Land zu mehr Sicherheit und weniger Armut zu verhelfen. Und so dürfte ein Großteil der Wahlberechtigten der Urne fernbleiben. Während des Wahlkampfes kam es zu sehr vielen Gewalttaten. Rund 50 Politiker wurden ermordet. Warum dieser hohe Blutzoll bei Wahlen, für die sich eine Mehrheit des Volkes gar nicht zu interessieren scheint? Das fragte ich den Journalisten Toni Keppeler, der Guatemala seit Jahren kennt und auch den Wahlkampf dort verfolgt hat.
Es ist nun zum einen so, dass Guatemala auch ohne Wahlkampf ein sehr gewalttätiges Land ist. Es gibt in Guatemala etwa doppelt so viele Einwohner wie in der Schweiz und allein im vergangenen Jahr gab es 6.000 Morde. Am nächsten Sonntag wird nicht nur der Präsident gewählt, sondern auch das Parlament und Bürgermeister. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Kandidaten und da spricht allein schon die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein paar davon auch umgebracht werden, so zynisch das klingen mag. Und vor allem in ländlichen Gegenden wird um Einfluss, um Macht in den Dörfern noch immer mit der Waffe in der Hand gekämpft.
Muss ich daraus schließen, dass Politik in Guatemala auch 11 Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges nicht viel zu tun hat mit Demokratie?
Ich würde sagen, es wird wieder schlechter. Nach dem Ende des Bürgerkriegs gab es durchaus Hoffnungen. In den letzten Jahren hat aber zunehmend eine Mafia aus Drogenhändlern, korrupten Militärs und Polizisten an Einfluss gewonnen und die versuchen nun auch politisch sich festzusetzen und das Land mitzugestalten. Guatemala ist die wichtigste Zwischenstation für Drogenkuriere von Kolumbien in die USA. Und vor allem in ländlichen Gegenden wollen die einfach das Land kontrollieren, wollen wissen, dass da geheime Landepisten für die Flugzeuge sind und dass sie da ungestört ihren Geschäften nachgehen können. Kandidaten, die da nicht mitmachen, werden dann einfach umgebracht.
Lassen Sie uns einen Blick machen auf die zwei Favoriten bei den Präsidentschaftswahlen. Alvaro Golom, der Mitte-Links-Kandidat, und Otto Pérez Molina, ein Ex-General. Wer sind die beiden? Zuerst vielleicht Alvaro Golom.
Ja, Colomb ist ja auch in den Umfragen, liegt da ein bisschen vor Perez Molina und gilt von daher als Favorit. Es ist schon die dritte Präsidentschaftswahl, bei der er antritt. Er gilt als Mitte links, weil er vor 12 Jahren angetreten ist, unter anderem für eine Koalition, der auch die ehemalige Guerilla angehört hat. Ich würde eher sagen, er ist ein liberaler Unternehmer, der das Problem hat, dass er keine eigene Hausmacht hat, sondern von einer ganz dispersen Koalition getragen wird.
Und wer ist sein Gegenspieler, Otto Perez Molina?
Otto Perez Molina ist einer der bekanntesten Generäle der heutigen Zeit in Guatemala. Er war Generalstabschef zur Zeit, als die Friedensverträge mit der Guerilla ausgehandelt worden ist und hat die auch unterzeichnet. Das hat ihm damals viel Lob eingebracht. Auf der anderen Seite war er während des Bürgerkrieges zuständig für eine Einheit, die in einer Gegend operiert hat, wo besonders viele Massaker an der Zivilbevölkerung begangen worden sind, weshalb heute viele befürchten, mit ihm brechen wieder die dunklen Zeiten der Repression und der Menschenrechtsverletzungen an.
Außerhalb Guatemalas bekannteste Kandidatin ist Rigoberta Menchú, die Maya-Indianerin und Friedensnobelpreisträgerin. Aber ihr werden keine Chancen gegeben. Warum eigentlich nicht? Sind doch immerhin 40% der Bevölkerung Guatemalas Ureinwohner.
Rigoberta Menchú hat, seit sie den Friedensnobelpreis bekommen hat, kaum mehr in Guatemala gewohnt. Sie hat die letzten 15 Jahre, sagen wir, ihre Basis in Mexiko-Stadt gehabt, kam nur ab und zu mal vorbei und ist in der Bevölkerung in Guatemala zwar als Name bekannt, aber ist keine Figur, mit der man sich identifiziert. Die Maya, die ja fast die Hälfte der Bevölkerung stellen, haben in Guatemala selber andere Führungspersönlichkeiten. Und sie betrachten die Rigoberta Menchú eher als so eine Diva, die im großen politischen Geschäft der Welt mitspielt, aber sich für die Basis längst nicht mehr interessiert. Deshalb hat sie kaum Chancen. Sie wird nicht mehr als 5% bekommen.
In der Stichwahl von Anfang November werden sich also höchstwahrscheinlich Colom und Perez Molina gegenüberstehen. Welche Rolle spielt es denn eigentlich für das Land, wer schlussendlich gewinnt?
Ich würde sagen, mit Colom geht es weiter wie bislang. Colom wird kaum etwas machen können gegen die Gewalt, einfach weil er keinen Einfluss hat auf die Polizei, weil er keinen Einfluss hat auf das Militär, die immer noch sehr unabhängig vom Präsidenten operieren in Guatemala. Aber andererseits kann er doch auch ein paar Sozialprogramme für die bitterarme Bevölkerung auflegen. Das wird von ihm erwartet, das traue ich ihm auch zu. Perez Molina ist die Frage, wie verhält er sich? Er gibt sich im Wahlkampf sehr als Konstitutionalist, also als jemand, der die Verfassung ernst nimmt und sich daran hält. Aber wie ich schon sagte, es gibt viele Stimmen, die befürchten, dass er unter dem Deckmantel einer Antikriminalitätspolitik wieder die Repression der alten Zeit auferstehen lässt.
Toni Keppeler über die Wahlen in Guatemala von morgen. Sie gehören zum Standardrepertoire rechter Politiker, auch in Italien. Die Forderungen nach mehr Sicherheit für die Bürger, verstärktem Kampf gegen illegale Tätigkeiten und Kleinkriminalität. Doch jetzt verlangen im einst tiefroten Gürtel Italiens zwei prominente linksdemokratische Bürgermeister dasselbe. Sie setzen auf mehr Repression und spalten damit die Linkskoalition. Italien-Korrespondent Rolf Pellegrini.
An Renovationen der prächtigen Bauten in den Stadtzentren fehlt es in Italien gewiss nicht. Aber sie können den Degrado Urbano, den Niedergang zivilen städtischen Lebens, nicht aufhalten. Denn die Gesellschaft hat immer mehr Ausgegrenzte, nicht nur in den Randzonen. Die Bettler sind kaum mehr Barboni, ältere Clochard, wie man sie früher kannte. Es sind Junge ohne Arbeit, die da schmutzig mit ihrem Hund auf der Straße sitzen, mit dem Schildchen, das sagt «O fame», ich habe Hunger. Es sind Alkoholiker und Drogensüchtige, die von Passanten Kleingeld verlangen, oft in einschüchternd drohendem Ton. An den Straßenkreuzungen haben die Autoscheibenputzer mit ihrem Kesselchen und Wischern zugenommen. Fast alle sind Ausländer, Maghrebiner und Rumänen. Und manche von ihnen werden aggressiv, wenn sie kein Geld bekommen. Verständlich, die Bandenchefs, die sie dahinstellen, fordern rücksichtslos ihren Anteil ein. In Florenz werden nun Bußen gegen sie verhängt. Der Bürgermeister Bolognas Cofferati, als Ex-Chef der großen Linksgewerkschaft CGIL, immer noch eine nationale Figur der Linken, will ähnlich vorgehen. Er hat sich schon seit 3 Jahren einen Namen als Law-and-Order-Mann gemacht, als er die Squatters, Hausbesetzer und illegale Ausländer, die unter den Brücken schliefen, von der Polizei vertreiben ließ und den Barbesitzern verbot, saufwilligen Studenten nach 9 Uhr abends Alkoholika zu verkaufen. In Genua hat dieser Tage die linksdemokratische Bürgermeisterin angekündigt, künftig würden nicht nur die Prostituierten und ihre Zuhälter, sondern auch die Kunden des Straßenstrichs gebüßt. Und überall schwören sich die Bürgermeister, den Wandschmierern und Vandalen das Handwerk zu legen. Was erstaunt, ist die Tatsache, dass sich nun in Italien linke Bürgermeister als Ordnungshüter zu profilieren suchen. Bis vor ein paar Jahren wurden sie beschuldigt, der Verwahrlosung passiv zuzuschauen oder vielmehr blauäugig nur auf soziale Integration zu setzen. Jetzt erklären die italienischen Giuliani der Linken offen, nein, es müsse auch Repression geben, falsche Toleranz sei nicht angesagt. Die Linke, Kommunisten und Grüne freilich sind entsetzt, verwerfen die Hände. Sie haben in der Vergangenheit forsche Lega-Bürgermeister im Veneto als Sheriffi angeprangert. Jetzt entdecken sie, dass sich einige pragmatische Realo-Ex-Kommunisten ihrerseits als Sheriffini gebärden wollen. Diese haben, so scheint es, die Unterstützung von Innenminister Amato und Premierminister Prodi. Die beiden planen, neue Maßnahmen vorzuschlagen, um die Klein- und Großkriminalität in Italiens Städten besser zu bekämpfen. Wie auch immer, die eigentlichen Probleme werden in dieser Phase, in der Repressionsparolen Konjunktur haben, nicht benannt. Weder die zunehmende Marginalisierung breiter Schichten durch mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten, noch die Explosion des Drogenkonsums, noch der Dschungel illegaler Tätigkeiten in der Schwarzwirtschaft oder eine unkontrollierte Immigration. Und eine Heerschar neuer Verurteilter in die völlig überfüllten Gefängnisse einzuweisen, daran kann nur jenen gelegen sein, die aus Kleinkriminellen harte Kites machen wollen.
Ein Bericht von Rolf Pellegrini. Weiter mit einem Hinweis auf die Sendung International von morgen Sonntag. Seit der marokkanisch-niederländische Doppelbürger Ahmed Markus Stadtteilverantwortlicher in einem Amsterdamer Quartier ist, bläst dort ein anderer Wind.
Mit diesen Konstatierungen habe ich natürlich Alarm geschlagen. Ich habe gesagt, es ist 5:12. Es ist auch 5:12.
Er sei schockiert gewesen über das Elend und die Trostlosigkeit, über das Ausmaß der sozialen Probleme in diesem Stadtteil, sagt Ahmed Markus. Es sei 5:12. Mit unorthodoxen Mitteln wie Straßenkontrollen und Drohungen versuchte er gegen die Radikalisierung und Verwahrlosung der Jugendlichen aus Einwandererfamilien anzugehen, offenbar mit ersten Erfolgen. Integration um jeden Preis. Das ist das Thema der Sendung International. Morgen Sonntag um 18.30 Uhr nach dem Echo der Zeit hier auf Schweizer Radio DRS 1. Wer Denkmal sagt, denkt wohl sehr schnell an Stein, allenfalls an Metall, aber kaum an Holz. Doch dem Holz, diesem uralten Rohstoff, ist der diesjährige Europäische Denkmaltag gewidmet. In der ganzen Schweiz stehen heute und morgen deshalb alte Holzhäuser offen, sind Holzdachstühle von Kirchen zu bewundern oder edle geschnitzte Holzmöbel. Auch das eine oder andere moderne Holzhaus ist zu besichtigen, denn seit einigen Jahren erlebt das Bauen mit Holz eine Renaissance. Trotzdem, noch immer werde der Baustoff Holz unterschätzt, sagt Yves Vainon. Er leitet das Institut für Holzkonstruktionen an der ETH Lausanne und tüftelt an neuartigen, vermeintlich unmöglichen Holzkonstruktionen. Nadja Fischer hat das Institut besucht.
Am Institut für Holzkonstruktionen in Lausanne denken Architektur- und Bauingenieurstudentinnen und Studenten das scheinbar Unmögliche. Und sie konstruieren es, vorerst im kleinen Maßstab als Modell. Die Modelle machen auf einen Blick klar, mit dem traditionellen Blockbau haben die Holzkonstruktionen von morgen nichts mehr gemeinsam. Yves Vainon verweist auf ein Modell, das von oben an einen geflochtenen Korb erinnert.
Das ist ein Fischmarkt in Japan und der wird also von einem Flechtwerk überdacht, welches teilweise lichtdurchlässig ist und welches aus Platten, aus Holzplatten besteht. Diese Platten haben eine gewisse Weichheit und können also dann sozusagen in einem großen Maßstab gewoben werden und bilden diese Fläche, die dann mit einer Dachhaut belegt wird.
Am Ibwa wird Holz gewoben, geflochten oder wie Papier gefaltet. Und Holz wird verschweißt. Im Rahmen der Grundlagenforschung untersuchen Weiner und seine Studenten, ob das aus der Automobilbranche bekannte Reibschweißen auch bei Holz anwendbar ist. Ja, lautet die Antwort. Und so könnten dank dieser neuen Verbindungstechnik dereinst großformatige Holzelemente für Böden oder Decken entstehen, ganz ohne giftige und teure Leime. Für den Architekten und Bauingenieur Yves Weiner steht fest:
Stahl ist ein fantastischer Baustoff, der nun mal existiert und Teil unserer technischen Entwicklung ist, aber der sehr energieaufwendig in der Herstellung ist. Und in sehr vielen Fällen könnte die Konstruktion ebenfalls aus Holz ausgeführt werden, wird es aber nicht.
Weil man dem Holz heute zu wenig zutraue. Seit dem Aufkommen von Stahl und Stahlbeton hätten sich die Bauingenieure nicht mehr für Holz interessiert. Auch im Alpenland Schweiz, das über eine lange Holzbautradition verfügt, sei einzig das traditionelle Zimmermannswissen überliefert worden. Kein Wunder, haftet dem Baumaterial Holz heute der Beigeschmack des Bieder-Traditionellen an. Dabei ist Holz heute längst ein Hightech-Baustoff. Holz kann zerlegt und neu zusammengefügt werden, sodass sich ein Baumaterial mit vorausbestimmbaren Eigenschaften ergibt. Seit rund 10 Jahren, so Weiner, gäbe es Holzmassivplatten in beliebiger Dicke und Größe. Sie würden bislang aber erst konventionell eingesetzt, beim Bau von Einfamilienhäusern.
In Wirklichkeit könnte man diese Platten aber auch ganz anders anwenden, also größere Spannweiten damit realisieren, das heißt im Brückenbau eventuell. Man könnte damit öffentliche Gebäude, Säle, Sportanlagen bauen, Faltwerke können daraus entwickelt werden. Wir glauben also, dass das Potenzial dieser Werkstoffe noch überhaupt nicht von den ausführenden Unternehmen erkannt worden ist.
Dass es hierzulande kaum öffentliche Bauten aus Holz gibt, hat auch mit den Brandschutzvorschriften zu tun, die nur Holzhäuser mit maximal 3 Geschossen erlauben. Diese Vorschriften dürften jedoch in Kürze gelockert werden. Zu Recht, wie Yves Weiner betont, seien doch Holzbalken im Brandfall länger stabil als Metallkonstruktionen, die sich bei Hitze rasch verformten. Vorurteilen gegenüber Holz begegne er bei seiner Arbeit fast täglich, sagt Weiner. So habe eine Stadt in Nordfrankreich erst kürzlich den Bau einer Holzbrücke gestoppt, nachdem Vertreter der Stahlindustrie in den Medien Zweifel an deren Stabilität geäußert hätten. Trotzdem ist Yves Weiner überzeugt, der Holzbau hat Zukunft, nicht zuletzt aus ökologischen Gründen. Holz ist nicht nur in rauen Mengen vorhanden, in Europa hat die Waldfläche in den letzten 30 Jahren fast um 1/3 zugenommen, Holz ist auch ein CO2-Speicher. Wird Holz zu Gebäuden verarbeitet, so wird für Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte Kohlendioxid gespeichert, während im Wald Bäume nachwachsen und weiteres CO2 aufnehmen. Wer mit Holz baut, hilft also ganz nebenbei, das Klima zu schützen.
Denkmaltag im Zeichen des Holzes. Der Bericht dazu von Nadja Fischer. Das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war Judith Huber. Für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.